You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und
Maxim.
Heute mit der Folge Joker von 2019 vom Regisseur Todd Phillips.
In aller Munde, ne?
Man kommt gerade an keinem Medium, an keinem Social Media Account vorbei, der nicht diesen Film bespricht.
Also es ist an die Zeit gekommen, dass wir unseren Senf dazugeben.
Genau, richtig. Und vor allem haben wir diesmal wieder, na, das ist sehr Blockbuster-mäßig einfach. Die Dimensionen sind diesmal wieder sehr, sehr groß. Von den Zahlen her, von dem Einfluss des Filmes auf unser heutiges Geschehen. Dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Aber wie geht's?
Ja, gut. Ich komme gerade vom Unterrichten. Wir nehmen ja heute etwas später auf, deswegen bin ich auch etwas erschöpft. Also mein viel rumgerenne. Aber deswegen trinke ich auch Kaffee, schwarz, wie gewohnt.
Hey!
Damit ich schön wach bin bei unserem Gespräch.
Apropos Schlafen, ich merke, dass ich alt werde.
Ja.
Das liegt daran, dass ich gestern um 10 Uhr schlafen gegangen bin.
Puh.
Und ich fand das richtig toll, muss ich einfach sagen. Das ist eine tolle Erfahrung. Also daran merkt man, glaube ich, dass man alt wird, dass man mit so einem Grinsen schlafen geht, das gesamte Social Life komplett außen vor lässt, aber sagt, nee, heute nicht.
Ja, weißt du, woran ich merke, dass ich alt werde? Dass ich dich beneide, dass du um 10, sich um 10 schlafen legen kannst.
Könnte man merken, dass wir beide gleich alt werden. So, dass obwohl die Zeitverschiebung ja noch eine Woche unterschiedlich ist. Ansonsten schlagen unsere Uhren vielleicht gleich, um das so zu sagen. Ich werde auch ganz kurz abhaken, damit es auch von der Uhr weg ist. Ich werde heute nicht versuchen, irgendwelche Brücken zu finden zum Film. Das klappt eh nicht. Liegt zum einen am Film, liegt aber zum anderen auch an dem Wein, den ich trinke. Denn ich trinke einen Quevri-Wein aus Georgien.
Okay.
Von Mildiani aus der Rebsorte Raxitelli. Quevri, für alle Leute, die das nicht so kennen, das sind Weine aus Tonamphoren. Also eigentlich die älteste Art und Weise, Wein herzustellen. Ich trinke das immer wieder ganz gerne. Hat auch genug Gerbstoff, an dem man sich reiben kann. Doch eine kleine Überleitung. Ist es notwendig, den Plot zu erklären?
Ja, ich tue mein Bestes. Also, wir befinden uns in Gotham City in den 80er Jahren. Die Müllmänner streiken, der Müll türmt sich auf den Straßen. Das kann man auch im übertragenen Sinne so sehen, denn die Kriminellen regieren die Straßen. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist ein klaffender. Wir haben es hier mit Arthur Fleck zu tun. Ich würde ihn als Loser charakterisieren. Er wohnt bei seiner Mutter, aber mehr als das, er ist auch Neurotiker, er ist psychisch gestört, labil, er schluckt Pillen, um mit der Realität klarzukommen und schafft es trotzdem nicht. Dieser Mensch arbeitet als Clown, er will es auch als Komiker schaffen, ist aber leider Gottes total unwitzig. Er lebt einen Schicksalsschlag nach dem anderen und entscheidet sich eines Tages, sich zur Wehr zu setzen. Ist das der Plot?
Wenn man Joker hört, denkt man sofort an das DC-Comic-Universum mit Batman und Co. Lass uns vielleicht damit anfangen. Ist der Film ein weiterer Film in diesem DC-Universum?
Wir haben es ja mit den Waynes zu tun, also Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne. Das sind Figuren im Film, nicht besonders große Figuren, aber also Thomas Wayne zumindest dominiert das Stadtbild, weil er eben als Multimilliardär und Investor prägend ist für die Kultur und das politische Geschehen in der Stadt. In diesem Sinne kann man einen Anschluss finden. Du meintest, du willst es auch in der Kameraführung und in der Farbpalette sehen, nicht?
Ich habe das in der Ästhetik wiedererkannt. Muss mich outen, ich bin kein Comicleser. Habe ich bisher noch nie gemacht. Als wir da beschlossen haben, diesen Film hier zu besprechen, habe ich mir dann aus reinem Interesse The Killing Joke bestellt. Von Alan Moore und Brian Bolland. Eigentlich ein Graphic Novel, sehr dünne Graphic Novel aber, in der auch die Ursprungsgeschichte des Jokers erklärt wird, darauf ein Fokus gelegt wird. Ich habe schon dann in diesem Film auch eine Comic-Ästhetik mitgesehen, weil wir haben eine ganz gewisse Farbgebung. Farbe an sich spielt in Schlüsselmomenten eine Rolle. Wir haben Licht und Schatten, die sich logischerweise gegeneinander abgrenzen, aber fast schon wie in Schwarz-Weiß-Bildern einen Effekt erschaffen, sowie vor allem dann auch die Überdehnung von Blickwinkeln, also ganz ungewöhnliche Kameraoperationen oder Kader, die uns gezeigt würden, extrem angewinkelt, habe ich wiedererkannt auch in der Graphic Novel, dass immer wieder so ohne Grund so Winkel verschoben werden. Es ist natürlich eine Comic-Vorlage. Man erkennt das in der Ästhetik, obwohl ja die Macher damit beteuert haben, dass sie eben sich so weit wie möglich davon entfernen wollten. Dass sie eben nicht eine Vorgeschichte für Dark Knight von Nolan, glaube ich, das ist der Film, der den meisten Menschen prägnantesten drin ist, wo es einen Joker gibt. Ja. Abseits von Jack Nicholson aus dem 87er, glaube ich. Ne?
Für mein Geld immer noch der beste Joker, aber da streiten sich die Geister natürlich.
Hat Jack Nicholson sich nicht einfach nur selber gespielt, fragt man sich. So ein bisschen. Lass uns mal bei Joaquin Phoenix erstmal bleiben.
Aber die grünen Haare hat er auf jeden Fall, ne? Und den grellen Anzug.
Das ist in der Kleidergarderobe eines jeden Jokers muss das vorhanden sein. Mhm. Es ist der einzige Film, mit dem wir den Joker auch ohne die Maske sehen, grüne Haare sehen. Ohne seine farbtechnisch sehr gewagten Anzüge. So.
Ich glaube, das ist ein guter Übergang zu einer meiner größten Probleme mit diesem Film. Nämlich, dass der Joker im Kanon, nennen wir es mal den Batman-Kanon, dass das der große Strippenzieher ist, dass er immer einen Plan hat, dass er koordiniert ist. Ja, der große Gegenspieler zu Batman darstellen soll. Hier haben wir es mit einem Protagonisten zu tun, der sich nicht artikulieren kann, der daran scheitert, sich seine innere Welt irgendjemand anderem zu vermitteln, weil er in dieses zwanghafte Lachen ausbricht und nicht an dieser Ordnung der Sprache partizipieren kann, gewissermaßen keine Pläne schmieden kann. Und das ist nicht die Figur, die wir kennen. Es fühlt sich gewissermaßen so an, als hätte man diese IP genommen, diese Intellectual Property, an sich gerissen, um Leute ins Kino zu holen, aber nicht diese Figur auf die Leinwand zu bringen. Weißt du, was ich meine?
Zum einen verstehe ich, was du meinst. Zum anderen behaupten eben die Macher, dass sie genau das nicht wollten, ne? Keinen weiteren Film in der Reihe machen sollen, sondern eigentlich ein Film, der für sich selbst steht. Ich habe heute gelesen, was der wahre Grund für den Joker geworden ist. Da hat eine chemische Fabrik viel zu tun und dass er davon ein bisschen Wasser geschluckt hat. Das haben wir halt hier nicht. Wir haben dafür aber einen Joker vielleicht des 21. Jahrhunderts, in dem die komplette Überforderung und eben dieses Psychogramm skizziert wird. Das ist ein anderes Ding, was ein Problem sein kann. Lass uns wirklich mal auf diesen Joker nehmen und ihn nicht vergleichen mit Jack Nicholson und mit Heath Ledger. Die Figur an sich nehmen und die an sich kritisieren, weil da gibt es auch Möglichkeiten, das zu tun. An den Schauspieler dahinter reden, Joaquin Phoenix. Ich finde, klar, er ist ein grandioser Schauspieler. Das hat er in seinen letzten Jahren immer wieder bewiesen, was er kann, was er drauf hat. Auch, dass er verschiedene Bodytypes innerhalb weniger Jahre erzeugen kann. Wenn ich an You Are Never Really Here ins Gedächtnis rufen kann, wo er einen sich schon fettleibigen spielt, ne? Einen fettleibigen Killer. Mhm. Und jetzt hat er hier irgendwie, wie viel abgenommen muss er dann haben? Keine Ahnung, 50 Kilogramm, so sieht es auf jeden Fall aus. Also absolut abgemagert, absolut ausgedörrt. Ist auch eine Art und Weise von Manie dann innerhalb des Schauspielers, das eben so krass zu machen. Die schauspielerische Leistung finde ich toll. Es ist aber auch ein Film, der sich komplett auf ihn fokussiert und der ihm aber auch eigentlich alles auf dem Silbertablett hinliefert, dass genau das passiert. Generell ist es aber dann wieder so, dass diese popkulturelle Figur des Jokers so aufgeladen ist, dass du eigentlich nur in Extreme gehen kannst und dann, wenn du bis 3 zählen kannst, eigentlich es auch gut hinbekommst. Weil das Repertoire an sich ist ganz schön begrenzt. Es geht immer nur darum, dass er immer lacht und sein Lachen hört sich immer nach Weinen an. Das ist das Hauptgadget dieses Jokers.
Ja, das andere ist auch einfach, dass er, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal im Film tanzt. Das ist dann so eine Kurzschlussreaktion bei ihm auf Traumata, dass er dann in Getanze ausbricht. Wenn er normalerweise stottert und sich, wie gesagt, sich nicht artikulieren kann, das wird dann in dieses Ballettistische seines Tanzes übersetzt, irgendwie, diese Emotion. Da kann er sich auf einmal ausdrücken. Das Problem mit diesem Film Film ist auch, dass das einfach eins nach dem anderen wird das wiederholt. Man hat das Gefühl, wenn man es das vierte oder fünfte Mal sieht, dass man es mindert den Wert des ersten Mals. Das wird wie mit einem Hammer, wird immer weiter darauf eingeschlagen, wo man es eigentlich nur das eine Mal gebraucht hat, damit es ikonisch ist, damit es sich einprägt, damit man sagt, okay, hier ist die Szene, wo sie tanzen. Es gibt genug tolle Tanzszenen im Kino. Und sobald ich Kino und Tanz sage, dann sollte es bei den meisten Zuhörern irgendwo so gewisse Erinnerungen hervorrufen. Weißt du, was ich meine? Und hier ist es darauf vorprogrammiert, dass das so sein soll. Joker tanzen. Aber das Ding ist halt, jetzt, wo ich das 5-6 Mal gesehen habe, verschwimmt das alles zu einem Einerlei.
Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass vieles in diesem Film an sich ein PR-Gag ist. Also diese eine Treppe da, ne, da in der Bronx, ist ja jetzt zu so einem Pilgerort geworden für Leute, die jetzt da hinrennen oder hintanzen, um sich darauf zu fotografieren zu lassen. Mhm. Muss ich dir zustimmen, es werden ikonische Bilder gesucht, es werden ikonische Momente gesucht, aber nicht immer wird dem entsprochen. Und das, finde ich, gilt für die gesamte PR eigentlich, die für diesen Film gewesen ist davor, dass Leute aus dem Kino gerannt sind, es nicht ertragen konnten, was da gezeigt wird, dieses kaum ertragbare Psychogramm eines zerrütteten Geistes, Gewaltexzesse noch und nöcher. Und dann saß ich da drin im Kino und dachte mir so, wann kommt mir jetzt der harte Scheiß? So, also vielleicht liegt es auch daran, was ich sonst gucke. Weiß ich nicht.
Ja, ja, so. The House the Jack Built vor 2 Wochen gesehen. Wir haben es auch viel mit Psychokillern zu tun in letzter Zeit, ne?
Ja. Lass
mal was anderes behandeln.
Was sagt denn das über uns aus, sag mal, über unsere Filmauswahl? Scheiße.
Aber du wolltest auf deine Freundin eingehen, ne?
Nee, ich wollte auf das Kinoerlebnis eingehen.
Ach so, okay.
Ich habe diesen Film geguckt im Zoopalast in Berlin. Ich war da einmal im ganz großen Saal bei einer 70mm-Vorstellung von Hateful Eight und dann, glaube ich, nie wieder.
Haben wir nicht hier Zootopia gesehen?
War das im Zoopalast oder war das im Sony Center OV?
Das war im Zoopalast.
Dann war ich da wohl doch mehrmals drin. Okay. Wie auch immer. Ich war aber noch nie in der Loge. Und das war für mich neu. Und deswegen, dieser Kinoabend war ein sehr, sehr schöner Abend mit Freunden und einem Film, der mich persönlich für diese knapp 2 Stunden, ne, gut amüsiert hat, weil, kennst du die Loge im Zoopalast?
Nee.
Also ich habe das einfach nur deshalb gebucht, weil das waren die Sachen, die am weitesten weg sind. Also ich mag immer viel Abstand zwischen mir und der Leinwand, weil ich mag ganz gerne das ganze Bild in einem Kader sehen und dass mir den Kopf links und rechts drehen muss.
Mm. Aber du weißt schon, dass das auch von den mittleren Reihen geht, ne?
Ja, gut. Aber ich war mal gefahren auf diese Loge. Da kommen wir da hin. Da hast du erstmal so extreme Beinfreiheit, so total die krassen Sessel. Vorher kriegst du noch ein Aperitif in der Bar. Kannst kostenlos deine Sachen abgeben und du musst nicht dich anstellen bei den 100.000 anderen, um Popcorn und Getränke zu bekommen, sondern da kommt dann 5 Minuten vor offiziellem Beginn, kommt dann eine Servicekraft, die danach die Bestellungen aufnimmt.
Oh,
und das war voll. Und das für 3 Euro mehr pro Ticket. Stell dir mal vor.
Ja, nicht schlecht.
So. Deswegen, das war ein runder Abend. Aber ich war fast mehr begeistert am Ende des Tages von diesem krassen Popcorn-Service als vom Film. Weil wir sind dann rausgegangen aus dem Kino, sind danach auch in eine Weinbar gegangen und haben dann, weil ich mache mir ganz gerne Notizen, ja, während ich Filme gucke, das ging da logischerweise nicht.
Mhm.
Und dann haben wir darüber so rekapituliert, was wir da gesehen haben. Und als wir das dann getan haben, haben wir angestoßen und haben über ganz andere Sachen geredet. Das war kein Film, der uns jetzt Tage beschäftigt hat. Es war gute Blockbuster-Unterhaltung, lag auch damit zusammen, dass einfach viele Komponenten eines Blockbusters für mich persönlich gestimmt haben, zum anderen auch die Musik. Die kommt toll mit Dolby Atmo im Superkino, wo dein Sitz vibriert, das ist echt toll. Das hat für mich funktioniert. Aber ja,
ganz viel Cello und Kontrabass, ne?
Genau. Aber der Nachhall ansonsten war bei mir jetzt nicht so vorhanden.
Ja.
Und das liegt daran nochmal, dass dieser krasse Film, dass dieser Impact, mit diesem Film ja auch besprochen wurde, für mich nicht ersichtlich war. Wie sah es denn bei dir da aus?
Ich habe es jetzt mit 3 Freunden besprochen. Mit einem bin ich im Kino gewesen. Wir konnten keine richtige Positionierung des Films feststellen. Und ich muss dazu auch sagen, mein Mitbewohner David ist großer Marvel-Fan. Er ist großer Comic-Fan. Er kennt sich da ziemlich gut aus. Und er meinte auch so, wir haben so spaßeshalber noch Scores gegeben. Er meinte so, ja, 7,5 aus 10 oder 7 von 10 würde es schon geben. aber dass wir keine richtige Positionierung erkennen konnten. Ich meine, für ihn ist Batman ganz klar Faschist. Er sorgt für Ordnung, er ist ja Vollstrecker der Polizei. Es gibt eine ganz berühmte Szene aus dem dritten Nolan-Film, wo ja die Polizei mit den, ich will sie jetzt Anarchisten nennen, aber das sind Kriminelle, die die Stadt übernommen haben, kämpfen, und die kämpfen auf den Stufen des Stock Exchanges, der Börse. Und David meint, das ist so für ihn das Sinnbild für Batman.
Naja, Batman ist selber Multimilliardär, ne?
Ja, genau. Also. Seine Investments will er bloß sicherstellen. Dann haben wir da gesessen, so, welche Position vertritt dieser Film? Mit welchen Figuren soll man Empathie verspüren? Welche Linie verfolgt dieser Film? Und it's a big mess. Es ist ein großer Brei. Man kommt zu keinem Antwort richtig. Und wir sind dann irgendwann, haben wir uns einfach im Kreis gesprochen und sind zu keiner richtigen, ja, zu keinem Ergebnis gekommen. Ja.
Meine Begleitung, also meine Freundin hatte, was das angeht, eine ganz klare Haltung, hat gesagt, ich habe total Mitleid mit dem Typen. Auch der ganze Schrecken ist weg. Der Typ ist einfach nur bemitleidenswert. Genau dieses Mitleid, diese moralische Plausibilität am Ende des Tages, das ist so ein totales Allgemeinplätzchen, was gebacken wird, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, das erinnert an so Milieustudien aus so vom Ende des 19. Jahrhunderts, so naturalistische Dramen, Novellen, Romane, wo dann fast wissenschaftlich dann erklärt wird, so diese und jene Konditionen produzieren solche und solche Pathologien, soziale Erscheinungen und Missstände. Und dann hat man das Gefühl, man schaut den Joker so, A plus B plus C plus D ist dann dieser Freak, der große Menschenmengen dazu anzettelt, die halbe Stadt abzufackeln.
Obwohl der Film ja auch Folgendes tut, der Film relativiert ja das auch alles nochmal ganz am Ende, ne? Da gibt es zwei gegenüber vom Joker oder von Arthur Fleck, je nachdem, die ihn an einem Tisch gegenüber sitzen, die eine krasse Ähnlichkeit haben miteinander. Und dadurch alles ja relativiert wird, was davor gezeigt wurde oder Teile davon relativiert werden. Das ist genauso wie wenn früher in Filmen, du einen ganzen Film geguckt hast, 90 Minuten, und am Ende wacht jemand auf und es war nur ein Traum. Weißt du?
Ja, welche Staffel von Dallas ist das gewesen? Ich glaube, Dallas war die erste große Serie, die das gemacht hat. Und jetzt fällt mir nicht ein, also ich glaube, die 9. Staffel oder so.
Ja, das ist aber dann am Ende des Tages wieder ein Blockbuster. Weil egal, welche unzuverlässigen Erzählungen dir präsentiert werden, egal wie doppelbödig etwas zu sein scheint, am Ende des Tages muss es immer on the money kommen. Es werden dir trotzdem wieder Hilfsmittel an die Hand gegeben, um den Film zu verstehen. Dass diese Freundin, die er sich da imaginiert, dass es sie nicht geben könnte, wird einem ja komplett aus der Hand wieder genommen, weil dann einem die gleichen Einstellungen, wo er sitzt mit ihr, nochmal gezeigt werden ohne sie. Mhm. Das heißt, es wird einfach wieder so wie Memory, weißt du? So, du musst zweimal den Panther finden, zweimal den Tiger finden. Weiß ich nicht.
Oh, fuck.
So. Es ist das kleine Einmaleins des Blockbusters. Und das ist genau das gleiche Problem eben wie, was haben wir mal besprochen, apropos Batman von Nolan Dunkirk, ne? Wo dir ganz am Anfang gesagt wird, so, das sind die Zeitebenen, auf die müsst ihr achten. So ist es hier auch.
Ja.
Hätte man vielleicht mehr die Chuzpe gehabt, zu sagen, lass uns wirklich mal komplett authentisch reingehen. Nicht nur vom Schauspiel von Joaquin Phoenix, der sich wohl sehr viel auseinandergesetzt hat mit Psychopathologien, sondern auch auf der anderen Seite der Kamera authentisch rangehen und mal nicht versuchen, hier das kleine einmal eins aufzubauen, sondern großskaliertes Kino mit einem wirklichen Clou dahinter zu bringen, wäre daraus vielleicht schockierendes Kino für mich geworden. So war es einfach nur ein Film, den ich toll fand, weil ich durch ihn mitbekommen habe, was eine Loge bedeutet im Superlauf.
Aber ich glaube, Chuzpa ist auch das richtige Wort, weil es gibt einfach in diesem Film nichts zum Lachen. Und das hat mir auch gefehlt. Also, wenn man schon so shocking sein möchte, dann sollte man dem Zuschauer nicht nur diese nihilistische Sicht auf das Städteleben irgendwie unterjubeln, sondern eben das wirklich Perverse nahelegen und suggerieren. Das kommt einfach nicht vor. Das ist dann alles nur Armchair Psychology.
Eine witzige Sache habe ich schon feststellen können. Das habe ich von dir gehört, von anderen gehört, dass dieser Film ja so ein kleines Mashup ist aus verschiedenen anderen Filmen, die witzigerweise ganz oft Robert De Niro als Protagonisten haben. Und die Hauptrolle aus Taxi Driver und King of Comedy zu besetzen als Late Night Host, das ist schon ein guter Witz. Das ist doch ein Gag.
Ja, ein Gag. Aber weißt du, der Film hat mich am meisten eigentlich an Network erinnert. Was eigentlich die letzte Einstellung hätte sein sollen von diesem Film, ist eine Aufnahme von verschiedenen Fernsehern in einem Studio. Man kennt das, ne? Diese großen Wände, in denen dann ja, TVs die, eingelassen sind.
Aus der Regie halt.
Genau, und damit man auch nachverfolgen kann, was in anderen Sendern passiert. Das wird dann gezeigt nach dem Klimax des Films und es ist einfach 1A aus Network geraubt. Und auch diese Implikation der Medien, diese krankhafte Versessenheit der Medien auf
diese Gier.
Blut und Blut und Spiele, das wird dann lanciert. Das ist so ein alter Vorwurf. Wenn man das wiederbeleben muss, dann sollte man es mindestens irgendwie erneuern oder etwas Neues dazu sagen, aber einfach nur diese Aufnahmen zu nehmen und zu sagen, ja, das ist seriös, das müsst ihr ernst nehmen. Das reicht für mich nicht.
Vor allem bei dem Publikum, was ich da im Kino gesehen habe, weiß ich jetzt nicht, ob die noch wissen, was Fernseher ist. Also ganz allgemein. Ist so. Weil, guck mal, das ist doch ein Problem von Leuten, also diese Regiefernseherwände, das ist ja schon fast antik. Also es gibt immer noch Fernsehen. Es wird auch länger überleben, als man glaubt. Aber wäre es etwas gewesen, genau eben den Horror eben zu adaptieren für die Bildschirme, die wir heutzutage eben anschauen. Und das sind diese Pocket-Dinger, die wir alle mit uns rumtragen.
Ja, so. Und Twitter und die Plattform.
Oder Snapchat kommt auch wieder. Hey. Also irgendwie ist. Vielleicht wird das mal was, weißt du, so Snapchat-Joker, keine Ahnung. So mit Stories gemacht, Stories gefüttert. Aber dann wäre es natürlich doof, weil du kannst halt das nicht machen, wenn du den Origin hier, die Herkunft von Joker bringen willst. Dann musst du dich halt trauen und das in unsere wirklich heutige Zeit bringen. Aber dann bist du wieder zu nah dran, vielleicht an Joker aus Dark Knight. Vielleicht wollten sie auch zu sehr sich abgrenzen, weißt du? Vielleicht wollten die zu sehr ihren eigenen Scheiß machen. Vielleicht waren sie zum einen, haben die gesagt, wir kacken auf alles, aber zum anderen haben sie dann doch nicht alle Stränge so abgeschnitten zu allem anderen, was um sie herum popkulturell passiert ist. Und dann kommen die wieder ins Fahrwasser rein, weißt du?
Den Stamm abgesäbelt, auf dem man sitzt.
Ich brauche jetzt nicht die 100.000. Comic-Verfilmung. Ganze Majors scheißen uns damit voll, ehrlich gesagt. Also, ich habe jetzt diesen einen mir geholt. Das ist wirklich toll. Also, es ist auch wirklich mehr eine Graphic Novel, glaube ich. Sehr elaboriert und sehr, sehr krass gemacht. Mhm. Das fand ich wirklich cool und vielleicht kaufe ich nochmal so 2-3 ikonische Sachen.
Ja, Alan Moore ist halt so der Gott unter den Menschen, was Graphic Novels angeht und Comics angeht.
Vielleicht finde ich da einen Weg rein. Aber ist es einfach nur das Psychogramm oder einfach nur der Film, mit dem Joaquin Phoenix am Ende den Oscar gewinnt? Hat er schon mal Oscar gewonnen eigentlich?
Weiß ich nicht, aber weißt du was? Dieboch, weißt du, das ist, soll es ihm gegeben sein. So.
Ach, er wurde dreimal bisher für den Oscar nominiert, anscheinend.
Ach, okay. Weißt du was? 2019 klingt nach einem guten Jahr für Joaquin.
Und bisher wurde er für Joker beim Toronto International Film Festival prämiert. Okay. Vielleicht folgen da noch 2-3 andere Sachen. Ja,
kann man sich schon vorstellen.
Also kommen wir kurz zu einem Fazit von diesem Film. Ich würde sagen, schaut euch den Film an, wenn ihr ihn in einer Loge gucken könnt. Das
schaut ihn euch auch an, wenn ihr ihn mit Freunden schauen könnt, damit ihr...
Ja, unbedingt, oder? Also ich glaube, alleine macht das keinen Spaß. Nee. Ich glaube, das ist kein Single-Film. Eindeutig kein Single-Film.
Ja, ich würde es auch jetzt nicht als Date-Night-Movie unbedingt empfehlen.
Also, diese Diskussion über die Incels, ne?
Das
in den USA, auch. Dass dann wieder ein paar Amokläufe sein würden, wenn man diesen Film guckt. Ja, meine Meinung ist da genau die gleiche, wie wenn auf einmal Counter-Strike für Amokläufe verantwortlich ist. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber um zur Date-Night zu kommen, bei uns hat es geklappt. Also... Ja, wir fanden das toll, so. Aber wir sind auch schon zusammen, das heißt, da muss einiges kommen, was...
Vielleicht nicht als erster Date Night.
Das stimmt. Generell ist Kino ein tolles erstes Date. Ich bin da anderer Meinung. Also, du solltest ja reden wollen mit dem Gegenüber.
Oder mit einem Mann. Also,
ja, oder mit dem Gegenüber komplett entsexualisiert. Weißt du?
Ja.
Ist Kino ein scheiß Ort.
Finde ich auch. So. Viertes oder fünftes Date, würde ich sagen. Und selbst dann kann ich mir bessere Sachen vorstellen.
Und dann immer gern am Sonntag um 12 oder 17 Uhr. Danach kann man noch schön essen gehen, finde ich immer.
Ja, ich finde, das ist ein guter Rat.
Gern geschehen.
Also fürs Leben, für unsere Zuhörer.
Für das alle, ist, genau.
Beziehungsdoktorin. Max und Iskander.
Der neue Podcast, ne? Hier.
Gott, Date Doctor.
Nein, lieber nicht. Guck, Schuster, bleib bei deinen Leisten, heißt das immer so schön. Das werden wir tun.
So, in diesem Sinne auch, nächste Woche besprechen wir Cold War, der Breitengrad der Liebe von Pawlikowski.
Ja, unser Indie-Darling.
Ich bin froh, endlich mal keinen psychopathologischen, keinen Psycho zu besprechen.
Vielleicht werden wir nach dem Film Psychos sein, aber man weiß nicht.
Who knows?
Hast du Ida schon geguckt? Hast du mal Ida gesehen?
Von nee, ihm? Also ich bin gespannt.
Ja, ich immer.
Ciao.
Bis dann.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.